Ich weiß nicht, ob das so erstens jeder glauben kann und ob man das so singen kann. Wir haben gesungen, du kennst mich und liebst mich trotzdem. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Du kennst mich und liebst mich trotzdem. Oder du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Wir meinen ja manchmal schwierige Menschen, da machen wir Bogen drum. Gott ist anders. Oder Gott, du bist größer und stärker und als alles andere. Deshalb hat man im Gottesdienst auch so eine Anbetungszeit. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, da habe ich meine ganz großen Probleme mit, dass man da so einen, darf ich mal so sagen, dass man einen anhimmelt. Also da bin ich so cool und so, das mache ich so nicht, einen anhimmelt. Manchmal machen das auch Menschen, ja, man kann die Frau anhimmeln und den Mann anhimmeln, das ist auch gut wegen mir. Aber Gott, ich sag mal annehmen, das heißt, wir loben unseren Gott und wir singen uns das gegenseitig zu, wer Gott ist und wie großartig sich das in unserem Leben bemerkbar macht. Und damit sind wir auch schon bei dem ersten Thema. Ich habe auch ein Handout dort für die, die das mit nach Hause nehmen wollen. Das Thema lautet, suchen Sie nach einem Gott. Da steht schon drin. Suchen Sie nach einem Gott. Gleich kommt es wieder. Der alles weiß und dennoch zu Ihnen steht. Ein übler Bursche von Zürich hat sich folgenden Scherz erlaubt. Er hat einen Brief an 3 Geschäftsleute geschrieben. Und auf der Postkarte stand nur drauf, es ist alles herausgekommen. Alles. Einer hat Selbstmord begangen. Einer ist in Nacht und Nebel verschwunden. Und beim dritten, es ging auch irgendwie so vergleichbar, da habe ich es vergessen. Es ist alles herausgekommen. Und das muss man sich ja hier mal vorstellen. Da ist jemand, der weiß total Bescheid über mich. Bis in die geheimsten Regungen und Motive. Ich sage das manchmal meiner Frau, wenn ich mit der Schuhe einkaufen gehe, wenn ich mal mitgehe. Bei Männern ist das so, die haben im Schaufenster was gesehen, das wird gekauft. Bei meiner Frau ist das manchmal so, die nimmt nicht das erste Beste, lässt sich von der Verkäuferin, von der netten Verkäuferin wieder ein paar Schuhe geben und so weiter. 5-mal, 10-mal. Wenn meine Frau wüsste, wie die Verkäuferin jetzt denkt, die Frau Weidemann, die tickt doch quer, die wird sofort den Saal verlassen. Wie gut, dass wir nicht allwissend sind, oder? Das muss ich dir mal vorstellen. Wenn ich wüsste, dass ich heute Morgen Allwissenden gegenüberstehen würde, ich wäre nicht gekommen. Und ob ihr euch jetzt wohlfühlen würdet, wenn ihr wüsstet, ich kann auch hier hinterschauen, das weiß ich auch nicht. Was bin ich froh, dass ihr vielleicht ein bisschen schlauer seid als ich, aber nicht allwissend. Aber nicht allwissend. Ich wurde erinnert an ein Lied in meiner Jugendzeit, schon 3 Jahre her. Und da heißt es, wenn jeder hätte an seiner Stirn aus Glas ein Fensterlein, durchsichtig, ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und jeder könnte sehen hinein. Was gäbe das ein Rennen und ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Dass mir keiner hier hinter die Platte schauen kann. Das wäre furchtbar. Ich finde es eine geniale Einrichtung von Gott, dass hier nichts durchsichtig ist. Sonst gingen wir aufeinander los. Ich finde das genial von Gott. Dass wir nur vor den Kopf schauen können, aber nicht dahinter. Nur einer bildet da eine Ausnahme. Und das ist der lebendige Gott. Der ist nicht nur allmächtig, der ist nicht nur allgegenwärtig, sondern der ist auch allwissend. Und ich wünsche uns einfach, dass wir bis zum Schluss dabei bleiben, nicht abschalten. denn ich glaube, es wird gut werden. Das Erste, was sagt denn eigentlich die Bibel über die Allwissenheit Gottes? Was sagt die Bibel? Es ist so wichtig, dass wir auf die Bibel hören. Da heißt es mal im Psalm 139, er allein kennt die Zahl der Sterne und er ruft sie mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, unbegreiflich ist, wie er regiert. Wie kannst du, Mensch, denn sagen, mein Weg ist Gott verborgen? Er kennt sich zwar bei den Sternen aus, aber mein Weg ist Gott verborgen. Seine Weisheit ist unausforschlich. Der gesamte Kosmos, inklusiv allem Unsichtbaren, ist ihm bekannt und vertraut, wie einem Vater die Namen seiner Kinder. Er kennt die Anordnung der Himmelskörper, den Lauf von Sonne und Mond von und so weiter und so weiter. Wie können wir dann sagen, Gott, das Große, das magst du vielleicht kennen, das läuft geordnet, jeden Morgen geht die Sonne auf. Kann man berechnen, wann sie aufgeht, das ist hochinteressant. Aber mein Leben, das ist dir verborgen. Nein. In Jesaja 49. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintritt. Und wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Die gesamte Zukunft ist Gott bekannt. Es ist ja immer hochinteressant, am Jahresanfang dann zur Kenntnis zu nehmen, was sagen die Klugen, die Weisen, die Seher, die angeblichen Propheten, was im Jahr 2018 so erfolgen wird. Wessen Ehe kaputt geht von den Prominenten und so weiter. Und dann ist hochinteressant, am Jahresende mal zu schauen, was ist denn davon eingetroffen. Ich wundere mich immer über die Leute, die darauf reinfallen. Und ihr Ohr ihnen leihen. Hier wird deutlich, der Einzige, der die Zukunft sieht, ist Gott. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns nächsten Sonntag hier wiedersehen. Das wünsche ich natürlich. Aber das haben wir nicht. Die Zukunft kennt allein Gott. Deshalb kann er auch nur Vorhersagen machen, die Zukunft betreffen. In der Offenbarung. Nur Gott kann das. Wir können Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen und so weiter und so weiter. Und das gibt es ja immer wieder. Und alles. Aber wir sind zeitlich begrenzt. Deshalb kennt Gott auch unsere persönliche Vergangenheit. Er kann auch zurückschauen. Er weiß das. Und das ist insofern wichtig. Gott, der auch mein Gestern kennt, auch mein verletzliches Gestern, der kann durch seinen Heiligen Geist zurückgehen und da an der Stelle wirken, wo ich gestern verletzt bin. Ich komme nachher nochmal drauf. Das kann Gott. Das kann nicht der beste Arzt. So wie das Gott kann. Auch unsere persönliche Zukunft ist ihm bekannt. Meine Zeit steht nicht in den Händen von irgendjemand, sondern in deinen Händen. Meine Zeit. Das ist gut. Da heißt es sogar im Buch der Sprüche einmal, auch die Totenwelt ist vor Gott nicht verborgen. Die Totenwelt, die Verstorbenen, die sind ja nicht irgendwo im Nichts, sondern auch darüber hat der lebendige Gott Verfügungsgewalt. Auch die Totenwelt ist vor Gott nicht verborgen, wie viel weniger die Herzen lebender Menschen, heißt es dort bei Hiob. Lebende Menschen. Also hier, unsere Herzen, was so damit zusammenhält. Gottes Allwissenheit umfasst Lebende und Tote. Und da heißt es einmal in der Offenbarung, dass eines Tages alle vor Gott antreten müssen. Da ist davon die Rede von den Großen und den Kleinen. Ich weiß nicht, wo wir uns zuzählen. Ich zähle mich zu den Kleinen, ihr zählt euch vielleicht zu den Großen. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist für mich ein Wort, da sehe ich die Gerechtigkeit Gottes. Gott fragt jeden, auch den, der übersehen worden ist auf dieser Erde. Auch der, der sich so groß aufgeplustert hat vielleicht. Alle werden Gott Rechenschaft ablegen. Jeremia sagt, Wer kann das Herz durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf den Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Also meine Frau, die kennt mich schon ganz gewaltig. Und ich bin manchmal überrascht, wie sie mich so irgendwie deuten kann und wie tief sie kommt. Ich sage, ja, da hat sie das und das meinst du eigentlich. Oh, denke ich, die hat mich durchschaut. Die kennen das. Und es geht euch vielleicht ähnlich so. Und dann heißt es hier, Gott schaut bis auf den Grund. Bis auf den Grund. Einer kann Gedanken lesen, ist Gott. Da heißt man bei Jesus im Johannesevangelium, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er durchschaute sie alle. Er wusste genau, was sie wollten. Sie wollten ihm ein Bein stellen, einen Zwicker stellen. Egal, wie er sich entschied, verlieren würde er immer. Und Jesus durchschaute sie. Er brauchte keine Informationen von einem Menschen. Er wusste genau, wen er vor sich hatte. Jesus kennt jeden ganz genau mit seinen Genen, mit seiner Biografie, was so im Elternhaus so alles abgespielt hat, mit allem Guten und Schlechten. Paulus, dieser berühmte Intellektuelle, der schreibt einmal 3 Kapitel über die Wege Gottes mit dem Volk Israel. Und das endet in so einem Lobpreis. Da heißt es, dass dieser intelligente Mann sagt, wie unergründlich tief ist Gottes Weisheit und Voraussicht. Wer kann die Gedanken verstehen oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Welch ein Gott! Ein allwissender Gott. Er braucht keinen Souffleur. Ich brauche manchmal einen Souffleur, der mir hilft, weil mein Gedächtnis ein bisschen älter geworden ist und vieles andere. Gott braucht nie einen Souffleur. Ein um alles wissender Gott. Er weiß alles, was es zu wissen gibt. Können wir das überhaupt denken? Ich weiß, dass ich uns da heute mal herausfordere. Lasst uns mal fragen, was beinhaltet das eigentlich? Unsere Ausdrücke sind vielleicht intelligent, scharfen Verstand hat X und Y oder der ist genial, der Mann oder die Frau. Das alles greift zu kurz, wenn wir über die Allwissenheit Gottes nachdenken. Gott besitzt ein vollkommenes Wesen. Er hat nie gelernt. Er musste nie lernen. Gott musste nie etwas Neues entdecken. Wir sind doch immer noch auf Entdeckungsreise, oder? Gott nicht. Er selbst ist die Quelle und Ursprung aller Dinge. Daraus folgt ein umfassendes Wissen. Gott braucht in seinem Wissen nie zuzunehmen. Also wir müssen wachsen. Deshalb gehen Kinder in die Schule und so weiter. Und wir müssen, glaube ich, bis ins hohe Alter müssen wir immer noch lernfähig sein. Sonst werden wir von dieser Gesellschaft irgendwo abgeschrieben. Gott braucht nie zuzunehmen. Sein Intelligenzquotient, der ist vollkommen. Der ist vollkommen. Der ist nicht mehr steigerbar. Bei uns ist noch was drin. Geben wir uns Mühe. Gott kommt nie in Verlegenheit. Wie oft stehe ich auf dem Schlauch? Fällt mir ein Wort nicht ein. Da fängt das ja schon an. Gut, das hängt mit dem Alter zusammen. Aber so manche andere Dinge, da möchte ich irgendwo etwas deutlich machen. Und ich kriege es gerade nicht. Kennt ihr das auch? Gott kommt nie aus dem Konzept. Ich mache mir immer Stichworte, weil ich mal aus dem Konzept kommen könnte. Gott kommt nie aus dem Konzept. Kein Chaos kann Gott verwirren. Das ist bei mir anders. Wenn die Dinge mal anders laufen, dann ist gleich dann irgendwas angesagt. Gott kennt sofort und ohne jede Mühe jede Tatsache, jeden Gedanken, jedes Gefühl, wir haben ja Gefühle, jede Bewegung, jede Ursache, jedes Geheimnis, jedes Rätsel ist Gott bekannt. Jeder Wunsch, den wir im Herzen tragen. Jede Macht, alles Sichtbare und Unsichtbare im Himmel und auf Erden. Das ist für Gott kein Geheimnis. Das ist ganz offen vor ihm. Können wir kaum denken, oder? Er kennt die Materie. Er kennt Raum und Zeit. Er kennt Leben und Tod. Er kennt Gutes und Schlechtes. Und er kennt Himmel und Hölle. Er kennt die Einzelheiten von dem, der irgendwann einmal existiert hat. Der jetzt existiert. Und der existieren wird. Gott weiß darum. Alles, wofür die Wissenschaft vielleicht Jahrhunderte gebraucht hat, um es zu deuten, ist für ihn kein Problem. wir denken auch wissenschaftlich immer das nach, was Gott so gefügt hat. Und da kommen wir im ganzen Leben nicht zu Ende an der Stelle. Gott ist nie überrascht. Wie oft bin ich überrascht? Kennt ihr das? Man wird überrascht vom Ehepartner, hoffentlich auch noch, von den Kindern. Gott ist nie überrascht. Gott ist nie erstaunt. Gott ist nie verwundert, hätte ich gar nicht gedacht. Gott täuscht sich nie. Wie oft liege ich daneben? Und Gott, und da sage ich ganz bewusst, Gott kann auch niemand enttäuschen. Wir enttäuschen einander. Ich euch, ihr mich und viele andere Menschen. Gott kann niemand enttäuschen. Ist nicht überrascht. Er hat gesehen, er wusste, was da im Herzen los ist. Nehmen wir das doch mal ganz persönlich an der Stelle. Kein einziger Gedanke, keine Bewegung, keine Tat, kein Wort oder was sich sonst in unserem Leben auch ereignet, entgeht der Aufmerksamkeit Gottes. Nichts entgeht der Aufmerksamkeit Gottes. Bei 7, so viel Milliarden. Welch ein Gott. Unfassbar für jeden. Geheimnisvoll. Anbetungswürdig. Und an sich müsste man jetzt so ein Lied singen wie: Großer Gott, wir loben dich. Aber lass mich mal eine Frage weitergehen. Ein allwissender Gott, Hand aufs Herz, macht dir das Angst oder erfreut dich das? Macht dir das Angst oder erfreut dich das? Vielleicht rutschen einige schon heute Morgen sehr nervös hin und her und finden die Predigt unheimlich schlecht. Und im Übrigen ist es vielleicht bei ihnen sehr heiß. Es ist heiß geworden. Woher ich das weiß, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Dass Gott ein allwissender Gott ist. Wann macht mir das Angst? Einmal würde ich sagen, wenn wir uns in irgendeiner Weise an Gott vorbeimogeln wollen, dann macht uns das Angst. Ich will Gott nicht. Ich möchte, dass er vielleicht nur das Grobe sieht, die Überschrift. Aber das ist mir unangenehm. Dieser Gott ist mir unangenehm. Wir wollen uns an Gott vorbeimogeln, da gibt es Menschen. Und ich stelle mir das so vor, wenn Menschen eines Tages, die zeitlebens an Gott vorbeigegangen sind, mal vor Gott stehen und sagen: Gott, dich gibt es ja wirklich. Jetzt sehe ich dich hier. Habe ich gar nicht gewusst. Dann wird Gott sagen: Lieber Freund, das stimmt nicht. Ich habe meine Handschrift in dieser Welt hinterlassen. Ich habe dir auf die Spur gebracht. Du hast Fußspuren von mir gesehen. Den solltest du nachgehen. Und dann wärst du mir auf die Spur gekommen. Du hast nicht gewollt. Oder dass Leute sagen: Gott, ich habe dich gesucht, aber ich habe dich nicht gefunden. Nein, sagt Gott, das Etikett des Gottsuchers, das muss ich dir abnehmen. Du hast nie gewollt. Du hast nie gewollt. Du hast einiges unternommen, um mich aus deinem Leben herauszuhalten. Den Pastor konntest du täuschen. Und manche andere auch. Nur mich nicht, Gott. Für Menschen, die sich an Gott vorbeimogeln wollen, denen ist das schlimm, dass es wirklich einen allwissenden Gott gibt. Und sie kämpfen darum, dass es keinen Gott gibt, dass es keine Totenauferstehung gibt und dass man sein Leben vor ihm verantworten muss. Ein zweiter Gedanke vielleicht, dass es unangenehm ist, wenn wir etwas verbergen wollen oder Unrechtes vorhaben. Dann ist uns ein allwissender Gott im Wege. Wir möchten keine Zeugen haben bei dem, was ich da vorhabe. Wir möchten keine Mitwisser haben, ganz klar, der uns über die Schulter schaut. Sie sind uns lästig und sie vermasseln uns die Tour und unser halbwegs gutes Gewissen. Muss man mal drüber nachdenken. Es ist mir gar nicht angenehm, dass mich jemand kennt, auch in den Bereichen, die ich gerne vor ihm versteckt halten möchte. Klar, die Schokoladenseiten darf jeder sehen. Schaut mal hier, was mir gelingt und wer gut ich bin. Die Schokoladenseiten, klar. Aber die anderen Dinge, die Pferdefüße im Leben vielleicht, da ist uns ein allwissender Gott sehr unbequem. Das macht uns nervös und versetzt uns in Angst. Beim Johannesevangelium, wir kennen, glaube ich, alle das Evangelium. Im Johannesevangelium wird mindestens Weihnachten, hört man das Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben. Toll! Den Satz, den hat jeder im Herzen und im Kopf. Aber den nächsten Vers, oder die nächsten Verse, die kennt keiner. Da heißt es, jeder, der Böses vorhat, der hasst das Licht. Der hasst Gott und bleibt lieber im Dunkeln, damit seine schlechten Taten verborgen bleiben. Wer aber in der Wahrheit lebt, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass er sein Leben nach dem Willen Gottes führt. Da steht Jesus in Auseinandersetzung mit Leuten und sagt, Leute, in eurem Herzen sucht ihr gar nicht Gott. Gott ist euch zu unbequem, der stört euch in eurem Leben, auch in eurem egoistischen Leben. Und ihr strebt nach etwas Dunkeln, deshalb kommt ihr nicht zur Klarheit über mich, über Jesus, den Sohn Gottes. Wer im Dunkeln bleibt, wer Dunkles vorhat, der geht Gott aus dem Weg. Und ich habe das manchmal in meinem Leben wirklich gesehen. Ich weiß ja wirklich nicht alles, Gott sei Dank. Aber so habe ich so gesehen, ich glaube, dass im Tiefsten hier ein Mensch in eine andere Richtung prägt, eine andere Richtung will. Und deshalb kommt er nicht weiter in der Frage nach Gott. Wer Böses vorhat, dem ist Gott irgendwie ein Dorn im Auge. Und ein drittes, das ist uns unangenehm, wenn wir uns nach dem Sterben vor ihm im Gericht wirklich verantworten müssen. Das ist uns unangenehm. Lasst uns das mal aushalten an der Stelle. Da heißt es mal im Hebräerbrief, Kapitel 4, es gibt niemand, dessen Innerstes vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und offen vor Gott, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Ich weiß nicht, ob dieses Wort so Leuten gefällt. Aber wir müssen das mal aushalten. Und wenn wir das aushalten, dann wird es zum Schluss schön und gut. Da ist im letzten Buch der Bibel davon die Rede, dass Gott einst so ein Buch aufschlagen wird. Das ist das sogenannte Buch des Lebens. Das Buch des Lebens. Es enthält die Namen derer, die zu Lebzeiten zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die trägt Gott in dieses Buch des Lebens. Kein Pastor. Man kann sich auch nicht selber eintragen. Gott trägt ein in das Buch des Lebens. Und das Unverlierbare, das gilt. Das bleibt, das kann keiner ausradieren. Es wird die Zeit kommen, dass wir von dieser Liste, von diesem Buch auch betroffen sind. Und dann ist es so wichtig, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das weiß man, wenn man zum Glauben an Christus gefunden hat. In der Stunde, wenn man vor Gott steht, da ist es völlig egal, wie viel Geld man gemacht hat. Da ist es völlig egal, wie hoch man auf der Karriereleiter gekommen ist. Oder wie beliebt man war oder wie man sich auf seine Figur was einbilden konnte. Das sind alles keine Kriterien. Sondern das Einzige, was zählt, ist, was wir mit dem großen Geschenk Gottes, mit dem Christus gemacht haben. Ob wir ihn angenommen haben. Ihr Lieben, wenn man das weiß, dann wird die Nachricht, dass Gott alles weiß, auf einmal überwältigend schön. Überwältigend schön. Und deshalb komme ich mal auf die andere Seite jetzt. Das ist eine ganz freudige Sache. Bitte denkt mal mit mir durch. Hört mal rein, wir wollen gemeinsam hören auf einen ganz prominenten, einen Regierungschef. Nicht Angela Merkel, sondern es ist der König David. Und er hat einen Psalm 139 geschrieben. Den wollen wir mal so ein bisschen durchbuchstabieren. Herr, du erforscht mich und du kennst mich durch und durch. Das hat David überwältigt. Dass Gottes Allwissenheit sich nicht nur auf die Milchstraße bezieht und auf den Astralnebel, sondern dass ihn ganz persönlich kennt. Gott, einer kennt mich und weiß, wer ich bin und wie ich bin. Das bist du, Gott. Gott kennt nicht nur die Fassade, sondern ihn persönlich, wie er wirklich ist. Gott kennt mich, und das, wenn man das jetzt persönlich nehmen kann, Gott kennt mich unter 7, so viel Milliarden Menschen. Er kennt mich. Ich, mit allem, was zu meinem Ich gehört, bin ihm bekannt. Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Unfassbar. Dann heißt es, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, Gott. Gott weiß nicht nur um die Zeit sonntags zwischen 10:30 und 12, je nachdem, wie lange ich predige. Er weiß auch um das Kleingedruckte. Er weiß um das Kleingedruckte des Lebens. Ich bin immer gefährdet bei Verträgen und so weiter. Ich sehe die Überschriften, lese ich, und dann bin ich ungeduldig, denke, komm, das ist was für, was weiß ich, für Leute. Ich lese nicht das Kleingedruckte. Bin schon manchmal am Bauch gefallen dabei. Man sollte das auch mal lesen. Gott weiß um das Kleingedruckte meines Lebens, und das wird hier so ausgedrückt, ob ich sitze oder stehe, Gott, dir ist das bekannt. Auch die ständigen Routinearbeiten, die du vielleicht machen musst, die sind Gott bekannt. Und manchmal das Sinnlose, unter dem du leidest, das ist Gott bekannt. Gottes Aufmerksamkeit entgeht nichts, und ihn interessiert alles. Ihn interessiert alles, was zu mir gehört und was ich bin. Das nächste heißt, du kennst meine Pläne von Weitem. Ich weiß nicht, wo du gerade planmäßig unterwegs bist. Gott weiß darum. Erstaunlich, Gott kennt meine Gedanken. Alle mitternächtlichen Grübeleien. Kennt ihr das? Ich habe so jede Nacht so eine Zeit, da bin ich wach und denke über vieles nach. Auch alle berechneten Strategien, Gott kennt sie. Er weiß, was mein Herz sich sehnlichst wünscht. Was wünschst du dir jetzt so ganz tief? Du kannst sicher sein, Gott weiß das, Gott kennt es. Gott nimmt teil an meiner Zukunftsgestaltung. An meiner Zukunftsgestaltung. Das nächste, ob ich tätig bin oder ausruhe. Du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Das ist ein tolles Wort, oder? Ein tolles Wort. Faszinierender Gedanke, darf ich mal so sagen. Gott fährt auch mit in Urlaub. Ob in USA oder auf Balkonien. Gott ist dabei. Egal, ob ich auf der Autobahn bin, zum Job gehe oder vielleicht in die Sauna gehe, zum Ausruhen. Gott ist dabei. Alles interessiert ihn, und darf ich mal anders sagen, bei nichts schaut Gott weg. Bei nichts schaut Gott weg. Das nächste ist, noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, schon gehört. Ehe ein Wort, ehe ich es formulieren kann, ehe es meinen Mund verlässt, hast du es Gott schon gewusst und gehört. Noch ehe ich es ausspreche, weiß Gott Bescheid. Er kennt die Werkstatt meiner Gedanken. Und meiner Gefühlswelt. Er spürt auch, wie Ärger in mir hochkommt. Wie Angst mich lähmen will. Das kennt Gott. Von allen Seiten umgibst du mich. Also vorn, hinten, neben, über, unter mir. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. In deiner Hand. Das ist perfekter Schutz, oder? Unsere Politiker und so weiter, die haben ja Polizeischutz und Personenschutz und so weiter. Und trotzdem passiert hier und da etwas, weil der nicht umfassend sein kann. Das ist einfach nicht möglich. Ein perfekter Schutz von allen Seiten umgibst du mich, Gott. Egal von welcher Ecke Gefahr droht. Ob Erfolg, kann auch gefährlich sein für uns. Kann einem zu Kopf steigen. Oder Niederlage, da kann man in ein Loch fallen. In der Tat, ob ich einsam bin, ob ich im Betrieb vielleicht eine Nummer bin, da schaut man drüber oder vorbei. Ob ich eine schlimme Krankheit habe, Gott ist immer da und er hält mich fest. Kann ich das glauben? Jesus hat es ja mal so ausgedrückt. Es fällt kein Haar von eurem Haupt, ohne dass ich das nicht weiß. Soviel ich weiß, haben die Schwarzhaarigen 130.000 Haare und die Blonden haben 110.000. So habe ich mal irgendwo gelesen. Jesus macht deutlich, alles, was in deinem Leben passiert, und wenn es so eine kleine Kleinigkeit ist, dass dir ein Haar ausfällt, auch das Kleingedruckte in deinem Leben, das geht nicht an mir vorbei. Das macht er deutlich. Wie sagte mir eine Nachbarin, wer das glauben kann, was sie gesagt haben, der ist gut dran. Den Eindruck haben wir auch, oder? Wer das glauben kann, der ist gut dran. Der ist gut dran. Ich bin Gott bekannt, anders aus mit Haut und Haaren. Er weiß um mich ganz. Niemand kann mich auch bei Gott verleumden. Er kennt mich. Das läuft ins Leere. Keine Charakterschwäche kann Gott veranlassen, sich von mir enttäuscht zurückzuziehen. Hätte ich aber von dir nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Du hast mich jetzt wirklich negativ überrascht. Gott kann man nicht überraschen an der Stelle. Er kannte mich, ehe ich ihn kannte. Und er hat mich erwählt, obwohl er genau wusste, wen er sich mit mir einhandelte. Darf ich das mal so sagen? Das würde kein Geschäftsmann machen. Wenn er genau wüsste, wen er sich da einhandelt und was dem passieren würde, welche Lapsusse ihm passieren und so weiter, würde er sagen, also komm Freunde, ich suche weiter. Ich suche weiter. Gott weiß, wen er vor mir. Gott weiß, dass er einen Petrus hat, der dann mal so erbärmlich versagt, der manchmal eine große Klappe hatte und dann so erbärmlich in ein Loch gefallen ist, versagt. Gott wusste immer, welchen Fang er mit uns gemacht hat. Wie oft ich ihn enttäusche. Und er hat trotzdem gesagt, du, ich möchte, dass du mir folgst. Toll. Das hat ihn nie davon abgehalten, mich seinerseits lieb zu haben und mich zu seinem Kind zu machen. Könnt ihr das begreifen? Ich nicht. Ich nicht. Das ist mir zu hoch. Aber ich lasse mir diese unbegreifliche Liebe von Herzen gefallen. Von Herzen gefallen. Und sie ist mir zum wertvollsten meines Lebens geworden. Da gibt es im Alten Testament eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert. Eine Familienintrige. Sowas gab es nur früher, gibt es heute nicht mehr. Familienintrige im Hause Abraham. Und das Problem fing damit an, dass der Mann zwei Frauen sich auserkoren hat. Also wir Männer sollten wir Finger von lassen, bringt nichts. Die kriegen Stress miteinander, die Hagar und die Sarah. Die eine hat keine Kinder bekommen und die Magd, die Hagar, die hat ein Kind bekommen. Und dann sind die beiden Frauen aneinander gegangen. Die haben um diesen armen Abraham gekämpft. Ich stelle mir das so richtig vor. Wie diese, das war eine Intrige. Und irgendwann, der Abraham, das war so ein Schluffi, den musste man immer ein bisschen schubsen, der kriegt so ein Tritt mal und irgendwo muss er dann mal handeln, ein Machtwort sprechen, endlich mal. Die Sarah, die hat ihm die Hölle heiß gemacht und dann musste er die Magd wegschicken. Damals nicht in einen anderen Ort, der hat ihn in die Wüste geschickt. In die Wüste. Wüste heißt sicherer Tod. Und dann geht die Sarah mit dem Kind, was inzwischen schon geboren ist, dem Baby, geht die da in die Wüste. Alle haben weggeschaut. Sie wollten sie nicht mehr sehen, nur einer hat hingeschaut, das ist Gott. Und dann sagt die Hagar einen Satz, den habe ich mir in meiner Bibel angestrichen. Ich habe mehrere angestrichen, aber den auch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Abgestempelt. Tode preisgegeben hier in der Wüste und so weiter, kannst du ja ausrechnen. wie lange das geht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist meine Hoffnung. Das ist's. Und ich will euch auch sagen, in welchen Situationen dieser Satz mich besonders anspricht. Vielleicht ist es bei euch auch so. Da stellt man vielleicht fest, ich bin irgendwo verkannt worden von Menschen. Die haben mir etwas unterstellt. Die wollen mir etwas unterjubeln. Und du siehst keine Chance, das, was du meinst und willst, rüberzubringen. Du stehst unter einem falschen Verdacht bei Menschen. Das kenne ich. Und da kannst du manchmal gar nichts gegen machen. Das kriegst du nicht weg. Und dann heißt es, Gott, du siehst mich. Und Gott sagt, du, ich weiß. Du, ich weiß, wie die Dinge wirklich abgelaufen sind. Und es ist okay. Oder geht das jetzt auch so, man hat es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Kennt ihr das auch? Gut gemeint und schlecht gemacht. Es fehlten einem die Worte, man hat sich unglücklich ausgedrückt. Passiert mir manchmal bei der Predigt sogar. Und dann ärgerst du dich nachher. Hast dich blamiert oder was weiß ich auch immer. Und dass man dann sagen kann, und das kann ich dann sagen, Gott, du weißt, wie ich es eigentlich gemeint habe. Ich habe mich dumm angestellt, kann ich mehr zurücknehmen und bei dem bin ich jetzt durchgefallen. Gott, du weißt, wie ich es gemeint habe. Und Gott sagt, ja, ich weiß. Leb weiter. Predige weiter. Und das Gleiche ist dort, wo uns jemand verleumdet oder uns Böses getan hat. Das gibt es ja auch. Das hat Gott auch gesehen, was der andere mir Böses getan hat. Und deshalb heißt es mal in der Bibel, rächt euch nicht selbst. Ihr macht euch kaputt. Geht sowieso nicht. Überlasst das doch mal Gott. Der hat das doch gesehen. Glaubt doch nicht, der hat das übersehen. Manchmal denkt man, Gott, warum schlägst du nicht zu? Strafe muss da auf dem Fuß folgen. Gott hat es gesehen. Und da zieht Paulus die Konsequenz raus. Vertraut doch Gott, dass der die Sache regeln wird. Vielleicht geht nicht alles auf Erden auf. Aber er wird dafür Rechenschaft ablegen müssen. Das Wort bringt mich zur Ruhe. Gott weiß darum. Und wenn ihr vielleicht mal entmutigt seid, weil niemand sieht, was man tut, das kann sogar bis in der Gemeinde sein. Da dient man und schwitzt und was weiß ich und niemand sieht das. Sagt keiner Danke in der Gemeinde. Sagt keiner Danke. Und dann fragt man sich irgendwo mal, soll ich weitermachen oder soll ich den Dienst quittieren? Wen kümmert das eigentlich? Gibt es ein tolles Wort, das steht in der Bibel. Dein Vater, sagt Jesus, der ins Verborgene sieht, der entlohnt. Der entlohnt. Ist das genug Ansporn, weiterzumachen, auch wenn menschlicher Dank ausbleibt? Der sollte kommen, gar keine Frage. Da sollten wir ein bisschen aufmerksamer sein an vielen Stellen. Aber wenn er ausbleibt, quittiere ich dann, schmeiße ich einen Löffel, Flint ins Korn? Oder sage ich, Gott, du siehst. Du siehst meinen Dienst, selbst wenn keiner ihn sieht. Und das ist mir Ansporn genug. Und du entlohnst. Das ist das Entscheidende. Der allwissende Gott sieht mich und dich ganz persönlich. Der kennt auch unsere Verletzungen. Unsere Verletzungen. Ich weiß um Menschen, die ganz Schlimmes durchgemacht haben. Ganz Schlimmes durchgemacht haben, die zutiefst verletzt sind. Und ihr Selbstwertgefühl ist so angeknackst, wenn sie wüssten, was ich durchgemacht habe. Wie ich Missbrauch erlebt habe an Leib und Seele, um nur ein Beispiel zu nennen. Natürlich weiß ich das nicht. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Vielleicht sind die kühnsten Träume geplatzt in unserem Leben. Oder wir haben den liebsten Menschen verloren. Und dann hat man ein Loch im Herzen. Ein Loch im Herzen. Das lässt sich auch so nicht schließen, dieses Loch. Gott weiß darum. Halten wir das fest. Und er weiß darum. Und das ist ihm nicht egal, auch das Loch im Herzen. Können wir verstehen, dass der König David, nachdem er mal hier so den Psalm 139 dann durchbuchstabiert hat, sagt, dass du mich durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Lieben, wenn das wahr ist, was wir so gehört haben, dann ist das das Größte und Schönste, was uns im Leben passieren kann. Gott, ich bin überwältigt, wie wichtig ich, kleiner Wicht, dir bin. Wie ich wichtig dir bin. Ich habe nie gewusst, dass du so stark an mir interessiert bist. Das habe ich nie gewusst. Dass ich bei dir so vorkomme. Es kann mir nichts Besseres passieren, als dich an meiner Seite zu haben. Ich möchte dir gehören. Von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit meiner ganzen Seele. Und damit bin ich beim letzten und dritten ganz kurz noch. Noch wach? Gut. Konsequenzen. Das erste würde ich sagen, beginne ehrlichen Herzens ein Leben mit Gott. Ehrlich. Ihm können wir sowieso nicht vorspielen. Pastor kann man nach links verbuchen. Der kann man was vorspielen. Gott, wir stehen vor Gott, nicht vor uns Menschen. Beginne ehrlich ein Leben mit Gott. Lege ihm dein Leben hin, so wie du es bis zu diesem Augenblick gelebt hast. Er weiß doch sowieso, wie es verlaufen ist. Wir rennen offene Türen ein. Und das ist hochinteressant, wenn man die Geschichte vom verlorenen Sohn mal liest. Der hat sich ja zu Hause, in der Ferne hat er überlegt, was sage ich denn, wenn ich vor meinem Vater stehe? Und er hatte sein Sprüchchen auswendig gelernt. Kennt ihr die Geschichte? Und dann kommt er zum Vater und fängt an, da rumzustottern und so weiter. Und dann unterbricht ihn der Vater. Eigentlich unhöflich, oder? Jemand zu unterbrechen, wenn er gerade angesetzt hat zu reden. Der Vater unterbricht ihn und sagt, Junge, ist gut. Ich schaue in dein Herz und ich weiß, es ist dir ernst. Vielleicht haben sie Dinge getan, sind Dinge im Leben passiert, von denen niemand weiß außer ihnen. Nur Gott weiß es. Niemand weiß davon, aber Gott weiß es und ermutigt uns, komm doch mit deiner Last zu mir, zu Gott. Man kann sich das leisten, vor Gott ehrlich zu sein. Vor Menschen kann man sich manchmal nicht leisten. Da müssen wir so unsere Schokoladenseiten herauskehren. Bei Menschen ist es manchmal gefährlich. Bei Gott kann man sich das leisten. Er kennt uns. Und das ist grandios. Und er wartet nur darauf, dass wir so ganz ehrlich zu ihm kommen. Zweitens, dass wir ehrlich, transparent und konsequent mit Jesus leben. Ehrlich ist immer so wichtig. Lieber sagen, das kann ich nicht oder das will ich nicht, als sich irgendwo ehrlich. Und damit hängt das andere zusammen. Bitte Gott um die Prüfung deines Herzens. So endet dieser Psalm 139. Hochinteressant. Da heißt es, erforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Prüf sie, Herr. Ich misstraue mir, ob ich immer weiß, welches das letzte Motiv bei mir ist. Und wenn ich gefährdet bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich auf den Weg zurück zu dir. Gott, das möchte ich. Ich möchte unter allen Umständen bei dir bleiben. Aber ich bin auch ein gefährdeter Patient. Das sieht er. Er hat ein gesundes, wie soll ich sagen, Misstrauen gegenüber sich selbst und sagt nicht, ich bin der Größte. Du weißt das, wie die Prioritäten in unserem Leben, in meinem Leben, sich immer wieder verschieben. Und wie der Staub der Welt immer wieder gefährdet, angefochten und versucht. Deshalb schau auf mich in meinen Gefährdungen. Du kennst auch meine Achillesferse, Gott. Jeder hat eine andere Achillesferse. Wo der eine stark ist, ist der andere schwach. Wo der eine schwach ist, ist der andere stark. Achte auf meine Schwachstellen. Prüfe meine Motive, reinige mein Herz. Pass auf, Gott, darf ich mal so sagen, wie ich mit dem Geld umgehe. Wie ich mit der Macht umgehe. Und auch vielleicht, wie ich mit dem Sex umgehe im Leben. Herr, hab Acht damit. Für mich lege ich nicht die Hand ins Feuer, sagt er. Aber achte du, Gott, drauf, der du Gutes vorhast für mein Leben. Dass ich wirklich bei dir bleibe. Gott, ich gebe dir einen Blankoscheck. Rede immer wieder in mein Leben hinein. Misch dich ein, Gott, durch den Heiligen Geist. Lass die Alarmglocken klingeln, wenn ich irgendwo gefährdet bin. Denn ich möchte ja auf einem guten Weg bleiben. Und nicht nur abschüssig sein. Ist das nicht grandios? Wenn man das für sein Leben gewinnen kann, ihr Lieben, dann geht man gut unterwegs. Da ist man gut unterwegs. Und ich bin zutiefst davon überzeugt. Ich fühle mich so als Christ wie jemand, der einen Sechser im Lotto hat. Was das Leben anbetrifft. Weil dieser allwissende Herr mich begleitet. Das ist nicht ich bin's, er ist es. Und das ist gut, glücklich und beneidenswert. Lass dieses Wort so in unser Leben hinein. Amen.